solange die Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe eingehen. Denn es ist auch uns verkündigt, wie jenen. Diejenigen hier sind übrigens das Volk Israel, die damals aus Ägypten ausgezogen sind und dann in der Wüste waren. Aber das Wort, das sie hörten, half jenen nichts, weil sie nicht im Glauben vereint waren mit denen, die es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er versprochen hat. Zitat, Psalm 95, Vers 11. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt gemacht, denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen vom siebten Tag, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum, wieder Psalm 95, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da es nun bestehen bleibt, dass einige in sie eingehen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht hineingekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute, und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, wieder Psalm 95, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, wäre hernach nicht von einem anderen Tag die Rede. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Puh, der Hebräerbrief ist erstmal gar nicht so leicht zu verstehen, schreibt ein Judenchrist oder vielleicht mehrere an andere Judenchristen. Das heißt, im Hintergrund steht immer irgendwie das Alte oder das Erste Testament mit all den Dingen, die da wichtig sind und die Juden kennen. Und das sind so Chiffren drin, die wir nicht so einfach verstehen. Eben zum Beispiel dieses Wort Ruhe, wo wir erstmal sagen, was ist denn jetzt damit gemeint? Oder im Hebräerbrief kommt ab und zu mal vor das Wort Hohepriester oder ein ganzes Kapitel. Der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, das sind so Chiffren, die für uns jetzt erstmal fremd sind. Opfer, Bund, das sind so Worte, die im Hebräerbrief vorkommen, die uns ein bisschen abschrecken und sagen, hu, das ist aber ganz schön schwierig zu verstehen. Eigentlich aber, wenn man sich auf diese Chiffren mal einlässt und versucht, die zu erkunden, und der Hebräerbrief gibt uns genügend Hinweise und Querverweise, dann ist der Hebräerbrief gar nicht so schwer zu verstehen. Dann ist er sogar relativ einfach zugänglich. Antworten finden sich nämlich im Text selbst. Also als Schablone, als Hintergrund ist in diesem Text ganz klar das Volk Israel in der Wüste. Gott führt sein Volk da raus. Warum? Weil er Mitleid hat. Sein Herz ist bewegt von Menschen, die als Sklaven leben, und er will sie aus der Schinderei rausführen in die Freiheit. Das ist der erste Aspekt von der Ruhe, von der die Rede ist. Freiheit. Vielleicht können wir das gleich mal hier aufschreiben. Irgendwas ist jetzt hier. Naja, ist ja wurscht. Freiheit. Also, er führt sie in die Freiheit, in die Wüste. Das ist erstmal gar nicht so eine schöne Freiheit, weil das Volk dann ganz schön in Not kommt. Sie kriegen Angst, sie haben Angst davor, dass das hier alles nichts wird, dass sie nichts zu essen finden, nichts zu trinken. Und dann fangen sie an, das Motzen und das Maulen und das Schimpfen. Gottes Plan war, ich führe das Volk da raus, ich lasse die kurz mal in der Wüste. Ne? Das ist sowieso Trainingscamp, so kurzes Trainingscamp in der Wüste, und dann geht's los, jetzt wie bei der EM zum Beispiel. Das war Gottes Gedanke. Und dann hat er gemerkt, da ist ein Volk, die sind gar nicht so weit. Die können nicht in das verheißene Land. Die vertrauen überhaupt nicht. Die lassen sich erstens überhaupt nicht führen. Du kannst mit Menschen, die sich nicht führen lassen, brauchst du die nicht ins verheißene Land führen lassen. Und die könnten mit all dem Guten überhaupt nicht umgehen, weil denen fehlt es an ganz existenziellen Dingen, wie zum Beispiel an Selbstwert, an Klarheit, die kommen sofort in der Angst, in die Panik, in die Sorge rein. Deswegen beschließt Gott, dass er sie noch länger in der Wüste wandern lässt. Also machen sie noch ein paar Ehrenrunden, 40 Jahre, das ist eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Und Gottes Plan war, diese Generation, die nicht geglaubt hat, das Problem waren übrigens auch Leiter im Volk, es haben Leiter gefehlt, die vertrauen. Da war Mose, da war Josua, da war Kaleb und dann war Schicht im Schacht. Es gab in diesem Riesenvolk keine Leiter mit Vertrauen. Das ist Mist, kommst du nicht voran. Gottes Plan war aber, sie da reinzuführen und letztendlich diese Generation durfte nicht in diese Ruhe kommen und die Generation danach, die durften in die Ruhe kommen. Da haben wir jetzt wieder Anhaltspunkte, was diese Ruhe ist, nämlich es ist ein Stück eine Heimat, ein Zuhause. Es ist eine Art von Sicherheit oder man kann auch sagen Geborgenheit. Einen Ort zu haben, wo sie hingehören, wo sie Teil davon sind. Ich schreibe das ruhig mal hin, Geborgenheit. Wenn euch noch was einfällt, was diese Ruhe ist, gell, dann einfach reinrufen. Hier, Ruhe. Dann schreibe ich das auch auf. Genau, ein Versorgtsein. Und Gott war aber zornig. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Denn wenn wir nicht vertrauen, dann kommen wir auch nicht in die Ruhe. Das ist ja auch das erleben wir ja auch in unserem Leben. Wenn wir wo Angst haben und wir finden irgendwie kein Vertrauen, wir finden keine Gelassenheit, dann finden wir auch keine Ruhe. Dann bleiben wir innerlich unruhig, dann ist in uns die Wüstenwanderung. Wir laufen im Kreis und machen uns Sorgen und Gedanken und oder im Kopf meistens, gell, ist die Wüstenwanderung. Das Volk konnte diese Ruhe nicht annehmen. Und das ist die ganze Dramatik, die der Hebräerbrief hier schreibt. Das ganze Problem, dass die Menschen nicht ankommen. Was auch noch wichtig ist bei der Ruhe, ist Ich nenne das mal Selbstwert, dass ich weiß, wer ich bin. Und es war für das Volk Israel ganz wichtig, dass sie einen Wert aufbauen und sagen, wir sind die Israeliten, wir sind das Volk Gottes. Wir sind nicht nur irgendwelche Sklaven, die jetzt in der Wüste umeinander laufen und nicht wissen, wohin, sondern wir sind Gottes Volk. Deswegen sind wir hier. Hat alles einen Plan, das hat auch alles ein Ziel, das ist alles gut. Und wir wissen, wer wir sind. Ein Getragensein. Ein Gehaltensein. Auch das ist diese Ruhe, diese Heimat. Genau, was fällt mir noch ein? Geliebtsein. Geliebtsein. Also ihr merkt, was es mit der Ruhe auf sich hat, ist viel mehr als jetzt nur jetzt mal Ruhe, jetzt mal still sein, ich brauche jetzt mal meine Ruhe. Es ist letztendlich ein ein Angenommensein und ein Angekommensein. Ich weiß, wo ich hingehöre. Das meint der Hebräerbrief mit dieser Ruhe, die es gibt, die Gott für uns bereit hat. Das genau ist nämlich das Ziel Gottes mit unserem Leben, mit den Menschen, dass wir in diese Ruhe hineinfinden, mit Israel, dass Israel in diese Ruhe reinkommt. Und letztendlich ist da ja auch eine Ruhe in der Ewigkeit, im Himmel, die auf uns wartet, die große, finale Ruhe. Aber schon vorher, hier und jetzt in diesem Leben, heute, ist ein ganz wichtiger Begriff in dem Text, heute gibt es diese Ruhe für uns. Ich kann heute schon das Gefühl des oder das Wissen des Angekommenseins und Angenommenseins haben. Ich habe einen ganz interessanten Vers gefunden, oder zwei, in Offenbarung 14. Da steht er, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hat er Tobak, ja? Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Wer? Die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Offenbarung. Also, da ist jemand so unruhig, er findet keine Ruhe, dass es raucht. Das ist in unserem Kopf auch manchmal so. Die Gedanken drehen sich und dann raucht es richtig. Wir kommen nicht zur Ruhe. Und dann heißt im nächsten Vers, hier den Glauben, die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Das ist ein ganz anderes Konzept. Die Heiligen sind jetzt auch noch nicht vollendet. Sie sind auch noch auf dem Weg, aber sie sind in Geduld. Sie kennen die Gebote Gottes und sie vertrauen, sie leben im Vertrauen. Und als ich das so gelesen habe, habe ich mir so gedacht, wo finde ich mich jetzt da wieder? Wird spannend, da reinzugucken, was das Tier ist und das Bild, das wir manchmal anbeten. Was beten wir denn manchmal an? Wem huldigen wir? Wem laufen wir hinterher? Was sind denn unsere Ziele, unsere Motive, auch die versteckten Motive unseres Lebens? Keine Ruhe, Tag und Nacht. Kenne ich. Und ich wünsche mir aber so sehr für mein Leben, dass ich diese Ruhe kenne. Die Geduld der Heiligen. Wer Geduld haben will, der braucht ganz, 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 ganz viel Vertrauen. Und er muss sich mit den Geboten Gottes beschäftigen. Ja, das ist auch wichtig. Diese Chiffre, Ruhe, in dem Text ist sehr wörtlich zu verstehen. Und er merkt ja, das ist gar nicht so kompliziert, der Hebräerbrief. Auf einmal schließt sich das so auf. Aha, das ist was ganz Praktisches, was ganz Anschauliches, was wir erleben, was wir alle kennen aus unserem Leben. Im Griechischen gibt es dafür zwei Worte. In diesem Text zwei Worte für diese Ruhe. Und ich zeige euch mal, wie einfach jetzt Griechisch ist. Wir gucken jetzt mal, was ist diese Ruhe? Das eine Wort ist Katapausis. Einfach, oder? Katapausis versteht jeder. Pause, mal Schluss machen, unterbrechen, mal nichts tun, Pausenhof. So denke ich sofort dran. Pausenbrot. Halt einfach mal, jetzt ist Schluss. Feierabend. Das sind Unterbrechungen des Alltags. Ruhe, Mittagessen, wenn eine Feier ist, wenn ein Gottesdienst ist, wenn ich sage, ich mache jetzt Sport, einfach mal unterbrechen, ich mache jetzt was anderes, ich arbeite nicht, ich mache jetzt was mir gut tut. Katapausis. Das steckt drinnen in diesem Katapausis. Ich schreibe es mal auf. Pause. Und ich schreibe auch Erholung. Das gehört hier mit dazu. Das wünscht sich Gott für unser Leben. Der zweite Begriff, der auch vorkommt im Text, ist Sabbatismus. Auch einfach, oder? Also Griechisch ist echt einfach. Der Schabbat. Gott ruht von seinen Werken. Das ist Schabbat. Gott will, dass der Mensch einfach mal eine Pause macht, den Stift oder was immer, den Computer fallen lässt, nee, das, was er halt gerade hat, Smartphone, hinlegt und einfach mal eine Pause macht, zur Ruhe kommt. Und beim Sabbatismus geht es auch nicht einfach nur zu sagen, ich mache jetzt mal nichts, lege jetzt auf die faule Haut und mache jetzt mal, was wir ja oft machen, wenn wir nichts tun, ist, wir suchen uns Ablenkung. Den ganzen Tag Netflix. Einfach auf dem Sofa sitzen und einfach mal was ganz anderes und nicht nachdenken, sondern Kopf aus, Ablenkung. Das ist nicht das, was gemeint ist mit Sabbatismus, sondern Sabbatismus meint, ich komme zur Ruhe in der Gegenwart Gottes. Ich weiß, da ist einer, der hat alles in der Hand, der ist mächtig, der ist stark, der hat die ganze Welt wundervoll geschaffen. Und weil ich weiß, er ist da, komme ich innerlich zur Ruhe. Ich weiß, es ist gut. Gut, wie es ist, weil Gott ist da. Also in Gottes Gegenwart still werden, zur Ruhe kommen. Auch das Wissen, alles, was ich tue, ist eh nur Stückwerk, ist vielleicht so viel. Auch in dem Wissen, eigentlich hat Gott alles schon gemacht. Schöpfung, das steht, das läuft, das Ding. Ich muss nichts, auch wenn ich jetzt im Garten irgendwas schön mache, irgendwas schneide oder so, ist alles wunderbar, es wächst aber auch so, es wächst ohne mich, es wird auch so schön, es blüht ohne mich. Ich kann da irgendwas machen, ja, ein bisschen zurückschneiden, aber das Eigentliche, das passiert von ganz alleine. Eigentlich ist alles schon passiert am Kreuz von Golgatha. Jesus hat alles schon erledigt, alles weggeschafft, alles gemacht. Es ist vollbracht, es ist abgeschlossen. Das ganze Werk ist schon fertig. Und das zu realisieren und nicht zu sagen, was muss ich alles noch machen und meine Listen, was muss ich abarbeiten. Ja, Sabbatismus, Gott, alles schon gemacht. Er will, dass ich von meinen Werken ruhe. Aber auch in einem Hören auf ihn, in einem Achtsamsein. Ich war neulich auf einem Vortrag von Martin Schleske, das ist dieser Geigenbauer, faszinierender Mann, und der hat erzählt, und es hat mich sehr inspiriert, wenn er das Klangholz bearbeitet, dann hat er so ein Stemmeisen, oder wie heißt das? So ein Stechbeidel, sagt man auf Fränkisch. Also, okay, kommst du gar nicht aus Franken. Ja, Stechbeidel. Beidel klingt wie Beutel, halt auf Fränkisch. Ja, halt so ein Stemmeisen, kann man das auch sagen? Ja, so ein Ding, so ein Ding. Und wenn er in der Werkstatt steht und er dieses Holz bearbeitet, dann lässt er seine Hände führen nach dem Klang des Holzes. Das heißt, er arbeitet, er ist aber überhaupt nicht in Gedanken, er überlegt nichts, er hört nur, und er sagt, er kann stundenlang folgen seine Hände dem Klang. Das hat mich total fasziniert. Das heißt, er ist innerlich völlig ruhig. Er hat eigentlich abgeschalten. Er ist total aufmerksam und wachsam zu hören, was das Klangholz ihm sagt. Und manchmal schaut er danach auf die Uhr und merkt, boah, ist ganz schön viel Zeit vergangen. Er hat es überhaupt nicht gemerkt. Das ist für mich ein schönes Bild von dieser Ruhe. Diese Ruhe ist nicht einfach nur ein Nichtstun, ein Faulenzen, ein Rumhängen. Das darf auch sein. Das darf auch sein. Auf jeden Fall. Aber es ist auch ein in Gottes Gegenwart aufmerksam sein, da sein, hellwach sein. Nicht abgelenkt sein, sondern hellwach. Und irgendwie in einem Frieden zu sein, weil es ist alles gut. Ich kann auch echt voll vertrauen, dass Gott es gut macht. In dieser Ruhe liegt auch was Schöpferisches, eine Kraft, eine Energie. Es ist nicht einfach nur so, Ruhe, jetzt mal Schluss, jetzt mal nix. So wie es heißt, ganz am Anfang der Bibel, der Geist Gottes ruhte über den Wassern. Das heißt jetzt nicht so langweilig, passiert überhaupt nichts. Ja, da passiert jetzt gleich richtig was. Da geht es richtig zur Sache. In diesem Ruhen liegt auch eine Kraft, was Schönes, was Gutes. In Matthäus 11 sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Kommt her zu mir. Das ist die Aufforderung, in die Ruhe zu kommen. Kommt her zu mir. Ja, habe ich oft gar keine Zeit, gell, weil ich habe ja andere Sachen zu tun und dann muss ich noch ausruhen. Kann ja nicht zu ihm auch noch kommen. Kommt her zu mir. Das ist die Aufforderung an uns. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wir haben alle unsere Beladungen oder unsere Gepäck zu tragen. Ich will euch erquicken, will euch Kraft geben, will euch wieder auferbauen. Auch das ist Teil dieser Ruhe. Das können wir auch noch hinschreiben. Gell? Erquickung oder Erfrischung. Ich schreibe mal Erfrischung. Nehmt auch auf euch mein Joch. Ja, aber ich habe selber auch so viele Jochen, die ich trage. Und die ganz schön schwer sind an mancher Stelle, die mich ganz schön herausfordern. Aber Jesus sagt, leg doch mal deine ganzen Jochens ab. Und mein Joch ist ein gutes Joch. Und er spricht da vor allem auch um die Menschen an die Menschen, die sich von all den Gesetzen und Geboten, die die Juden damals dem Menschen aufgelegt haben, so aufgebürdet haben. Ihr müsst das machen und so. Und wenn ihr so lebt und ich mach so, mach's doch auch so wie ich. Und die Leute wurden so getriezt durch dieses Fromme, so musst du sein und so viel musst du beten am Tag und so. Und Jesus sagt, komm doch zu mir. Mein Joch ist viel sanfter und viel leichter. Und wenn ihr mein Joch tragt, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wir sind auch manchmal von unserem geistlichen Leben gehetzt oder getrieben. Anstatt dass wir zu Jesus kommen und zur Ruhe finden. Das sind spannende Sachen, sind auch echt Geheimnisse. Aber wisst ihr, Jesus will uns verändern. Und zwar will er unser Denken verändern und er will uns ein neues Herz schenken. Und das ist das Zentrale eigentlich im Glauben. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt. Das ist die Mitte des Glaubens. Davon hängt alles ab. Ob ich mich einlasse auf seine Ruhe, ob ich ins Vertrauen gehe oder ob ich sage, weiß ich nicht genau. Letzte Bibelstelle in Jesaja 57. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein. Und seine Wasser wühlen Schlamm und Kot auf. Kein Friede den Gottlosen, spricht mein Gott. Das ist übrigens hier keine Drohung, die Gott macht. So nach dem Motto, ich bestrafe euch, ihr findet keinen Frieden, sondern das ist eine Feststellung. Kein Friede für die Gottlosen. Warum? Weil sie wie das aufgewühlte Meer sind, weil sie nicht in die Ruhe finden, weil ihre Wasser ständig Schlamm und Kot aufwühlen. Schönes, lebendiges Bild. Das sieht man so eine. Wir waren jetzt erst auf Speaker Oak und dann manchmal, wenn das Meer so anspült und es ziemlich in der Flut irgendwie die Wellen ziemlich hoch sind, dann ist das Wasser manchmal echt braun, drecksbraun. Ist nicht schön. Traut man sich auch nicht rein, weil man will keiner Qualle begegnen. Ich hatte gestern Abend, hat Gott zu mir geredet und ganz unscheinbar. Ich habe nachgedacht, ich war irgendwie wütend, ich war aufgewühlt und Gott sagt, wenn du mir in diesem Punkt nicht vertraust, sondern immer wieder deine Gedanken darum kreisen lässt und immer wieder, dann wühlt es das immer wieder auf. Du wirst keine Ruhe finden. Warum kannst du das nicht einfach an mich abgeben? Das ist jetzt meine große Herausforderung für die nächste Zeit, zu sagen, Gott, ich glaube dran, dass du es in die Hand nimmst. Ich muss es nicht machen. Ich muss nicht kämpfen, weil ich kann eh nicht kämpfen an der Stelle. Ich vertraue dir, dass du es gut machst. Und das ist der Anfang, dass mein Herz an der Stelle gesund wird. Die Gefahr ist, dass wenn wir uns an einzelnen Punkten festbeißen und uns da irgendwie meistens mit dem Verstand denken, wir hätten recht und wir wüssten es besser und was weiß ich was, dann passiert Folgendes, dass wir einfach nur Schlamm und Kot aufwühlen. Und das, was von uns ausgeht, ist nichts Positives, nichts Gutes, nichts Befreiendes, sondern es ist vielleicht Wut, Ärger, Hass. Und das spüren die Menschen. Ob ich ein Mensch bin, der angenommen und angekommen ist in der Ruhe Gottes, oder ob ich jemand bin, der sich an irgendwas immer wieder ereifert und nicht aufhört. Das ist nicht unsere Aufgabe. Gott lädt uns ein in seine Ruhe und er lädt uns heute ein. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann lasst euch darauf ein. Hört hin. Lasst euch verändern von ihm. Amen.